Herzlich willkommen zu Mach dein Hobby zum Beruf, dem Podcast der BSA-Akademie. Mein Name ist Katrin und ich sitze hier im Studio mit Johannes und wir haben uns den perfekten Tag ausgesucht, um die heutige Folge aufzunehmen, denn ich bin heute im Schnee zur Arbeit gefahren und möchte heute noch laufen gehen und es geht heute um Sport bei Kälte. Draußen sind es wahrscheinlich gerade so plus minus 0 Grad, also wir sind knapp drüber oder knapp drunter. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal gemeinsam an, was ich heute beachten muss und auch was ihr beachten müsst, wenn ihr jetzt den Winter über weiter Sport treiben wollt. Aber erstmal, hi Johannes.
Hallo.
Stell dich mal noch ganz kurz vor und sag den Leuten, wer du bist und was du so machst.
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Johannes Hell. Ich bin hier an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement und an der BSA-Akademie tätig im Arbeitsbereich Trainings- und Bewegungswissenschaft und bin dort als Dozent oder auch wissenschaftliche Arbeit Mitarbeiter tätig, der dann Lehre übernimmt, aber auch Studienmaterialien entwickelt und freue mich, heute hier sein zu dürfen.
Und ab und zu ganz tolle Podcasts aufnehmen darf.
Absolut.
Ab jetzt. Okay, ich habe gerade eben gesagt, ich möchte heute gerne noch laufen gehen. Wie bereite ich mich denn jetzt richtig vor, um bei dem Wetter draußen joggen zu gehen?
Also was natürlich ganz wichtig ist, dass du einen Wettercheck vorab machst. Das hast du ja heute schon getan. Und zwar geht es darum zu überprüfen, wie die Temperatur beispielsweise aktuell ist, wenn es jetzt heute ca. 0 Grad hat, ist das ein wichtiger Anhaltspunkt, wie ich mich kleiden muss tatsächlich auch. Darüber hinaus ist natürlich auch wichtig, wie der Niederschlag aussieht. Also heute Morgen hat es geschneit. Mhm. Oftmals ist es aber auch einfach trocken kalt. Das macht auch einen Unterschied. Und darüber hinaus wäre es natürlich auch sinnvoll zu berücksichtigen, inwiefern der Wind auftritt. Und dementsprechend wäre das der erste Schritt, bevor du rausgehst, dass du erstmal das Wetter checkst und dann natürlich dementsprechend deine Kleidung so anpasst, dass du ideal vorbereitet bist, um dann später draußen laufen gehen zu können beispielsweise.
Ideale Kleidung heißt, ich sag dir jetzt einfach, was ich dabei habe
ja.
Und du sagst, ob das passend ist. Ich habe dabei, wir gehen von oben nach unten, so ein Stirnband, aber so ein ganz dünnes, also kein Vlies, sondern einfach nur, damit die Ohren abgedeckt sind. Dann habe ich so ein ganz, ganz dünnen Schal auch dabei, quasi gleiches Material wie das Stirnband, den man zur Not auch noch über den Mund ziehen könnte. Hab so einen, wie nennt man das denn, so ein Funktionsshirt, das innen aber so ein bisschen gefliest ist dabei, mit Langarm, das auch bis über die Hände geht. Dann eine ärmellose Weste für da drüber zu ziehen, eine Wintersporthose oder Winterlaufhose, Socken und Schuhe. Aber jetzt keine extra Socken, sondern einfach die ganz normalen.
Okay, das klingt erstmal sehr gut tatsächlich, weil zum Beispiel die Mütze oder auch der Schal oder der Buff ist sehr wichtig, dass dein Gesicht ein Stück weit bedeckt ist, weil gerade im Gesicht sehr viele Kälterezeptoren in der Haut vorzufinden sind, die diese Kälte wahrnehmen und registrieren. Dementsprechend ist ein dünnes Stirnband absolut gut für Ohren und Stirn zu bedecken. Der Schal, den du bei Bedarf auch gerne über den Mund ziehen kannst, ist sehr gut als Wärmetauscher sozusagen, weil diese kalte Luft, die du ständig einatmest, die muss natürlich auch dann besonders befeuchtet werden, was zu einem erhöhten Flüssigkeitsverlust auch führt. Dementsprechend würde der Schal dazu beitragen, dass diese Luft so ein bisschen vorab angewärmt und angefeuchtet wird, sodass deine Schleimhäute im Nasenrachenraum weniger austrocknen. Bezüglich der Kleidung generell, die du dann am Körper selbst trägst, gibt es die sogenannte Drei-Lagen-Logik. Bedeutet, es gibt eine Basis. Die Basis ist dafür verantwortlich, dass der auftretende Schweiß vom Körper wegtransportiert wird. Das ist in der Regel so ein synthetischer Stoff. Manche tragen auch gerne Unterwäsche aus Merino-Wolle, sodass der Schweiß keine Chance hat, lange am Körper zu bleiben. Die zweite Lage, die Mitte, ist dann quasi eine wärmeisolierende Schicht. Zum Beispiel dein Fleece-Shirt, was du dabei hast, würde dann dazu beitragen. Und die dritte Schicht, die man dann als Schale oder Hülle trägt, trägt primär dazu bei, dass die Niederschlagswerte reduziert werden oder auch der Wind ein bisschen abgehalten wird. Also eine Regenjacke oder ein Wärmeschützer bzw. Windschützer oder Windbreaker, das wäre dann die dritte Lage. Bezüglich der Füße kann man gerne etwas dickere Socken tragen, ist aber auch so ein bisschen Geschmackssache, weil dickere Socken bedeutet immer ein bisschen weniger Platz im Schuh und dementsprechend muss man da so ein bisschen auf das eigene Gefühl auch achten, aber prinzipiell bist du mit deinem Outfit für heute ganz gut gewappnet.
Das ist schon mal gut. Jetzt hast du gesagt, man muss so ein bisschen aufs eigene Gefühl achten. Gibt es so eine Temperatur, wo du sagst, ab hier muss man dieses Prinzip beachten oder ist das auch sehr viel eigenes Empfinden?
Es ist auch sehr viel eigenes Empfinden, weil jeder Mensch empfindet Kälte ein Stück weit anders. Oft sagt man ja zum Beispiel, dass die Frauen ein bisschen kälteempfindlicher sind als die Männer. Das hängt ein Stück weit damit zusammen, dass die Männer in der Regel ein bisschen mehr Muskelmasse besitzen, die dann auch mehr Wärme produziert. Trotzdem ist es aber auch so, dass die Anzahl der Kälterezeptoren unterschiedlich sein kann zwischen den einzelnen Personen. Dementsprechend ist das eigene Gefühl immer sehr wichtig. Nichtsdestotrotz gibt es diese Drei-Lagen-Logik auch nicht ohne Grund. Das heißt, man kann ja bei Bedarf dann zum Beispiel eine Lage ablegen und kann so auf die Temperatur ein bisschen reagieren. Man spricht in der Regel so ab 15 bis 10 Grad von Kälte. Das heißt, ab dann sollte man so ein bisschen darauf achten, dass man die entsprechenden Lagen so wählt, dass man sich dann bei der sportlichen Aktivität nicht überhitzt, aber auch nicht unterkühlt. Aber trotzdem ist das eigene Empfinden natürlich vordergründig.
Ja, muss ich mich jetzt im Winter, wenn ich draußen laufen gehe, anders vorbereiten als im Sommer, um die Muskulatur entsprechend aufzuwärmen?
Prinzipiell ist natürlich das Warm-up immer sehr wichtig, egal ob ich jetzt im Sommer bei Hitze trainiere oder im Winter bei Kälte. Aber man sollte natürlich definitiv beachten, dass der Körper entsprechend aufgewärmt werden sollte, bevor ich nach draußen in die Kälte gehe. Beziehungsweise wenn ich in der Kälte bin, dass ich mich dort aufwärme, bevor ich mit dem Hauptteil starte. Der Grund dafür liegt darin, dass durch die Kälte so ein Stück weit die Gefäße in der Peripherie verengt werden. Das heißt, der Körper versucht immer, unser Überleben zu sichern, indem die Körperkerntemperatur stabilisiert wird. Und dazu muss quasi die Peripherie, also unsere Hände, Füße, Beine und Arme, ein bisschen weniger durchblutet werden, damit mehr Blutzirkulation in der Körpermitte stattfinden kann. Das bedeutet, ich muss irgendwie dafür Sorge tragen, dass die Peripherie jetzt wieder besser durchblutet wird, also meine Arbeitsmuskulatur, die ich später dann beim Laufen draußen zum Beispiel brauche, und dadurch oder dafür brauche ich dieses Warm-up. Und durch das Warm-up steigt natürlich zum einen die Körperkerntemperatur, die Durchblutung der Muskulatur, die ich brauche, wird verbessert, aber auch die Nervenleitgeschwindigkeit wird wieder ein Stück gesteigert, wodurch die Kontraktionsgeschwindigkeit oder generell die Kraftentwicklung auch der Muskulatur verbessert wird, womit ich mich dann natürlich im Endeffekt auch wieder besser fortbewegen kann. Das heißt, das Warm-up ist ein sehr relevanter Aspekt, sowohl im Sommer, aber auch insbesondere dann im Winter bei Kälte.
Okay, das heißt, das kann ich dann einfach vom Sommer auch in den Winter mit übernehmen?
Ja, also eventuell sollte man es etwas verlängern, damit, wie gesagt, die Körperkerntemperatur ein Stück weit gesteigert werden kann. Die wird natürlich gedämmt, wenn ich mich jetzt draußen fortbewege. Deshalb eventuell etwas verlängertes Warm-up, um sicherzustellen, dass mein Körper definitiv bereit ist, um dann die anstehende Belastung adäquat vertragen zu können.
Ja, wenn ich jetzt rausgehe und es ist eben draußen ein bisschen kälter, bin ich dann, wenn ich beim Laufen falle, übertreibe, vielleicht auch irgendwie untertreibe, unaufmerksam bin, bin ich verletzungsanfälliger, wenn jetzt irgendwas passiert?
Ja, also prinzipiell besteht eine leicht erhöhte Verletzungsgefahr, was Muskelverletzungen betrifft. Wie vorhin schon angedeutet, ist ja die Nervenleitgeschwindigkeit ein bisschen herabgesetzt und die Durchblutung auch leicht herabgesetzt durch diese Verengung der Gefäße. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel unaufgewärmt schnell bewegen würde, könnte es dazu führen, dass ich zum Beispiel eine Muskelzerrung mir zuziehe. Deshalb ist dieses Warm-up natürlich wichtig. Darüber hinaus, wenn ich jetzt bei Schnee laufen gehe, muss ich natürlich ein Stück weit darauf achten, dass ich nicht ausrutsche oder wegrutsche, dann hinfalle und mich verletze. Auch das ist ein wichtiger Aspekt, den ich beachten sollte. Das heißt, wenn ich zum Beispiel bei Schnee laufen gehen wollen würde, sollte ich darauf achten, dass mein Laufschuh in dem Moment auch ein Stück weit leichtes Profil mit sich bringt, dass ich dann so ein bisschen in den Schnee auch einarbeiten kann. Das heißt, mit glatten Hallenschuhen würde ich dann in dem Moment eher weniger auf die Strecke gehen wollen.
Ja, also vorher ein bisschen sich auch überlegen, nicht nur das Wetter checken, sondern auch, wo will ich entlanglaufen und welche, ich nenne es jetzt mal übertrieben gesagt, Gefahren lauern auf der Strecke irgendwie auch noch, die ich berücksichtigen sollte.
Absolut, absolut.
Dann hatten wir eben noch einmal ganz kurz das Thema mit dem Atem. Das hast du ja schon gesagt, dass der Atem dann, wie hast du das genannt, Wärmeaustausch mit dem Schal dann, dass
genau, der
das
Schal
gewärmt wird?
Wäre so der Wärmetauscher der kalten Umgebungsluft, was dann im Endeffekt zu warmer, angefeuchteter Luft im Körper führen soll.
Wenn ich das jetzt nicht mache, passiert es dann vielleicht auch eher, dass ich krank werde? Oder ist das sehr schädlich, wenn ich diese kalte Luft dann jetzt gerade beim Joggen oder generell bei sportlichen Aktivitäten draußen atme ich ja auch sehr tief ein? Ist das dann irgendwie schädlich?
Ja, also es kann schädlich sein. Prinzipiell wird die Atmung über unser vegetatives Nervensystem ein Stück weit mitgesteuert. Das heißt, wenn ich nach draußen in die Kälte gehe, empfinde ich das erstmal so ein bisschen als Stress oder in Anführungszeichen auch Gefahr für meinen Körper. Und dadurch wird die Atmung automatisch ein bisschen schneller und auch tiefer, damit ich mehr Sauerstoff quasi aus der Umgebungsluft zu mir nehmen kann, was ich dann wieder verwerten kann für die Energie, die ich für die Körperkerntemperaturstabilisierung benötige. Dementsprechend habe ich ein verändertes Atembild im Vergleich zu geschlossenen warmen Räumen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel längere Zeit mich in der Kälte aufhalte und dauerhaft dieses Atemverhalten zeige, kann es natürlich auch dazu führen, dass meine Schleimhäute so ein Stück weit austrocknen beziehungsweise auch weniger gut durchblutet werden durch diese kalte Luft. Und auf Dauer setzt das so ein bisschen das Immunsystem herab. Das heißt, das Immunsystem an sich braucht oder verbraucht sehr viel Energie. Die Energie brauche ich aber eher, um die Körperkerntemperatur zu stabilisieren. Und dementsprechend ist ab einer gewissen Zeit das Immunsystem so ein bisschen gedämpft. Und wenn ich quasi ungeschützt dauerhaft dann durch die Kälte laufe, steigt so ein bisschen das Risiko für eine Infektanfälligkeit. Und dadurch könnte man argumentieren, dass bei kälteren Temperaturen oder Sport auch bei Kälte die Infektanfälligkeit so ein bisschen gesteigert ist.
Heißt das jetzt, dass ich im Winter besser drin trainieren sollte?
Nicht unbedingt. Man sollte natürlich darauf vorbereitet sein, was mich draußen erwartet, wenn es kalt ist. Es ist auch jetzt nicht unbedingt gesünder, drin zu trainieren und draußen gar nicht mehr zu trainieren. Ich kann durchaus draußen in der Kälte oder bei Kälte trainieren, aber ich soll natürlich darauf vorbereitet sein, so wie wir es schon besprochen haben, mit adäquater Kleidung, einem Wettercheck und so weiter. Und dann sollte das eigentlich kein größeres Problem darstellen.
Ja, jetzt hast du eben auch noch was gesagt, dass wir auch mehr Energie brauchen durch die Atmung, hast du jetzt eben gesagt. Aber generell brauchen wir draußen jetzt dann auch mehr Energie, um den Körper sozusagen warm zu halten?
Ja, also prinzipiell brauchen wir definitiv mehr Energie, um den Körper warm zu halten, um auch unsere entsprechende Muskulatur mit Nährstoffen zu versorgen. Das heißt, wenn ich bei kälteren Temperaturen trainiere, steigt der Energiebedarf und ein Stück weit muss ich natürlich auch berücksichtigen, mit welcher Intensität ich mich fortbewegen möchte oder welche Dauer ich realisieren will oder welche Laufstrecke gemessen an der Kilometerzahl ich laufen möchte. Das heißt, durch den gesteigerten Energiebedarf ist es eventuell so, dass meine Leistung ein Stück weit einbüßt.
Das heißt, die Leistung büßt ein, wenn ich aber unter den Bedingungen öfter trainiere, wäre dann mein Training auf Dauer vielleicht sogar effektiver?
Wenn man beispielsweise die Intensität genauso beibehält wie bei wärmeren Temperaturen bei diesem gesteigerten Energiebedarf, dann habe ich natürlich einen höheren Trainingsreiz oder einen intensiveren Trainingsreiz. Das bedeutet jetzt automatisch nicht, dass das ganze Training effektiver wird. Ich muss das genauso steuern wie im Sommer, aber prinzipiell ist die Beanspruchung für den Körper erstmal ein Stück weit größer. Das heißt, ich setze größere Trainingsreize. Wenn ich das Ganze natürlich dann adäquat steuere und meine entsprechenden Ziele darauf auslege, könnte es dazu beitragen, dass das Ganze ein Stück weit effektiver wird.
Also keine Ausrede für Schönwetterläufer.
Definitiv nicht, nein.
Hast du vielleicht noch eine pauschale Empfehlung oder kann man die überhaupt aussprechen, für wen denn jetzt ein Training draußen dann vielleicht besser oder schlechter geeignet ist bei kälteren Temperaturen?
Also Personen, die zum Beispiel eine Atemwegserkrankung mit sich bringen, sei es jetzt Asthma oder vielleicht sogar COPD, die müssen natürlich noch besonders darauf achten, dass diese Atemluft nicht dazu führt, dass meine Atemwege noch zusätzlich verengen. Das heißt, dort muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Dort würde ich auch immer empfehlen, das mit dem behandelnden Arzt abzuklären, ob ein Training bei kälteren Temperaturen ohne weiteres denkbar und möglich ist. Ansonsten würde ich jetzt erstmal keinem verbieten wollen, draußen Sport zu machen oder zu sagen, das macht keinen Sinn. Dementsprechend ein gesunder Mensch, gesunder Organismus kann durchaus draußen mit der richtigen Vorbereitung auch unbedenklich Sport treiben.
Machen ja auch viele sehr gerne im Winter dann vor allem auch in Skigebieten und fahren in Wintersporturlaub. Da wollen wir auch noch ganz kurz drauf eingehen. Wie bereite ich mich denn richtig auf meinen Skiurlaub vor? Das ist ja eine Aktivität, die habe ich in meinem Alltag so ja nicht. Also nichts in meinem Alltag könnte man mit Ski oder Snowboard fahren vergleichen. Wie bereite ich meinen Körper darauf richtig vor?
Genau, du hast ein sehr wichtiges Thema angesprochen, und zwar die meisten Hobby-Wintersportler fahren einmal im Jahr für 5 bis 7 Tage ins Skigebiet und fahren dann dort Ski oder Snowboard, aber die restliche Zeit des Jahres verbringen sie dann mit Aktivitäten, die weniger mit dieser sportlichen Aktivität des Skifahrens zum Beispiel zu tun haben. Und dabei muss man natürlich beachten, dass das Skifahren eine sehr besondere Fortbewegungsart ist. Also im Alltag hat man relativ selten so einen starren Schuh an und klemmt sich noch 2 Holzbretter unter die Füße und fährt dann damit den Berg runter.
Selten.
Dementsprechend muss ich natürlich berücksichtigen, dass das Skifahren eine relativ besondere Beanspruchung für meinen Körper darstellt. Und dementsprechend muss ich mich natürlich auch adäquat auf diese Zeit des Wintersports vorbereiten, damit mein Körper mit der neuen Belastung gut umgehen kann. Dort bietet sich zum Beispiel an, dass ich 6 bis 8 Wochen, bevor ich jetzt in den Skiurlaub fahre, ein gezieltes Training mache, um mich auf diese Belastung vorzubereiten.
Wie sieht das Training dann aus?
Das Training könnte beispielsweise so aussehen, dass ich die relevanten Muskelgruppen beanspruche, die ich dann später beim Skifahren brauchen. Bleiben jetzt einfach mal beim Skifahren. Dadurch, dass der Fuß so starr in diesem Skischuh steckt, mehr oder weniger, habe ich eine reduzierte Beweglichkeit meiner Fuß- und Sprunggelenke. Dementsprechend ist die Belastung für die darüberliegenden Körperstrukturen bzw. Körpergelenke, insbesondere Knie- und Hüftgelenk, deutlich größer. Das heißt, ich muss die Muskulatur stärken, die diese Gelenke primär stabilisiert. Dazu zählt zum Beispiel die Oberschenkelmuskulatur, also die vordere Oberschenkelmuskulatur, aber auch die hintere Oberschenkelmuskulatur. Und im Bereich Gesäß, Hüfte ist es natürlich dann die große Gesäßmuskulatur, die meine Beinachse in der Abfahrt dann stabilisiert. Aber auch der Rumpf sollte definitiv mit berücksichtigt werden, weil dort dann die Kraftübertragung zwischen unterer und oberer Extremität stattfindet. Dementsprechend wäre auch ein gezieltes Rumpftraining sinnvoll. Und wenn man das Ganze noch ergänzt durch so ein paar propriozeptive Übungen, beispielsweise Gleichgewichtsübungen auf instabilen Untergründen, dann bin ich der Meinung, dass man das Ganze so aufbauen kann, sodass ich dann unbedenklich in den Wintersporturlaub fahren kann.
Wie sieht so eine Gleichgewichtsübung aus? Kann man das auch eventuell zu Hause sich einfach irgendwie zusammenbauen mit irgendwas?
Absolut. Also es geht primär darum, dass man versucht, den Untergrund instabil zu halten. Es gibt jetzt beispielsweise in Fitnessstudios ganz besondere Geräte dann dafür oder aber auch solche Balance Pads, das sind so Schaumstoffkissen, die man sich unter die Füße legen kann. Wenn ich jetzt so ein Trainingsgerät nicht zur Hand habe, dann könnte ich zum Beispiel mir ein größeres Kopfkissen unter meinen Fuß legen und provoziere dadurch eine Unebenheit oder eine Instabilität. Und dann kann ich beispielsweise ganz einfach starten mit einem Zweibeinstand oder versuche eventuell auch so eine Art Tandemstand zu machen, was dann im Endeffekt auch in einem Einbeinstand münden könnte. Und dadurch kann ich zu Hause ein sehr gutes Gleichgewichtstraining durchführen.
Mache ich das mit oder ohne Skischuhe?
Ich würde es ohne Skischuhe empfehlen tatsächlich.
Okay.
Weil einfach das Verletzungsrisiko dadurch natürlich ein bisschen reduziert wird.
Okay, aber falls es jemand mit Skischuhen probieren möchte, wir freuen uns sehr über Bilder.
Absolut, sehr gerne.
Wie wärme ich mich denn im Skiurlaub morgens richtig auf? Kann ich da auch das gleiche Warm-up machen wie hier, bevor ich irgendeinen Sport mache?
Ja, man kann das Ganze natürlich schon ein bisschen spezifischer gestalten. Das heißt, wenn ich weiß, dass ich gleich auf den Skiern stehe, dann versuche ich natürlich primär diese Körperstrukturen vorzubereiten, die dann auch später beansprucht werden. Das heißt, wie eben schon angedeutet, Rumpf, Hüft, Knie, Sprunggelenk. Das Ganze kann ich entweder in meinem warmen Hotelzimmer machen oder kurz bevor ich auf die Piste gehe, nochmal eine kurze Aktivierung. Bedeutet im Endeffekt, dass ich beispielsweise ein Mobilisationsprogramm durchführe, bei dem ich die einzelnen großen Körpergelenke einmal in alle Bewegungsrichtungen durchbewege. Das Ganze könnte ich beispielsweise ergänzen durch leichte dynamische Dehnübungen oder eventuell so ein paar Schrittabfolgen auf der Stelle, sodass der Körper weiß, okay, die Struktur, die ich jetzt gerade einmal in alle Richtungen durchbewegt habe, die wird jetzt gleich dann im weiteren Verlauf dann beansprucht.
Muss ich das vor jeder Abfahrt machen?
Nee, also vor jeder Abfahrt ist es nicht unbedingt notwendig, aber was sich empfiehlt, ist es auf jeden Fall vor der allerersten Abfahrt des Tages zu machen. Und dann würde ich auch den Sportlern raten, vielleicht nicht direkt auf die schwarze Piste zu gehen, mit Vollspeed den Berg runterzufahren, sondern die ersten 1 bis 2 Abfahrten auf einer relativ flachen bzw. weniger steilen Abfahrt durchzuführen, um eine Eingewöhnungsphase zu haben, bevor ich dann komplexere oder schwierigere Abfahrten realisiere.
Gibt es denn Anzeichen dafür, dass man auch im Wintersport eine Pause einlegen sollte, weil man sonst zum Beispiel einen Muskelfaserriss oder einen Krampf oder so provoziert? Weil, ne, wenn wir halt einfach nur 5 Tage Zeit haben, wollen wir die ja eigentlich gerne auch voll ausnutzen. Und da passiert es dann ja doch ganz schnell, dass man irgendwie über seine Grenzen versucht zu gehen oder dann tatsächlich drüber geht. Was können wir denn machen, damit das nicht passiert?
Ja, also ganz wichtig ist natürlich auch hier wieder das subjektive Empfinden. Das heißt, wenn ich spüre, dass mein Körper anfängt zu unterkühlen, beispielsweise wenn ich Gänsehaut bekomme oder am ganzen Körper anfange zu zittern, im schlimmsten Fall, wenn ich irgendwo blasse Hautstellen entwickle, die eventuell auch schon so ein bisschen taub werden, das sind dann erste Zeichen einer sogenannten Unterkühlung. Und die sollte ich auf jeden Fall ernst nehmen, weil der Körper mir damit signalisiert, ich bin zu kalt, guck, dass mir wieder warm wird. Dementsprechend wären das auf jeden Fall Anzeichen, die ich ohne weiteres selbst wahrnehmen kann, darauf achten kann und dementsprechend auch schnell darauf reagieren kann. Andernfalls, was die Muskulatur betrifft, wenn ich zum Beispiel bei der Abfahrt merke, dass es mir immer schwerer fällt, die Skier oder die Skier generell zu stabilisieren oder meine Knie zu stabilisieren, dann ist das ein Zeichen für muskuläre Ermüdung oder Erschöpfung. Und dann ist natürlich auch die Gefahr größer, eine Muskelverletzung oder eine Bandverletzung im schlimmsten Fall zuzuziehen. Und auch das wären beispielsweise Zeichen, die man definitiv respektieren sollte und dann eine entsprechende Pause einlegen sollte.
Was mache ich denn in der Pause dann Sinnvolles, um meinem Körper zu helfen, damit er möglichst schnell wieder auf die Beine kommt, damit ich die Zeit doch noch gut nutzen kann?
Ich könnte natürlich versuchen, eine warme Skihütte aufzusuchen. Après-Ski machen wir später. Das heißt, von Alkohol würde ich in dem Fall erstmal die Finger lassen. Man sollte darauf achten, dass man die Flüssigkeitszufuhr ein bisschen hochfährt. Das heißt, die Flüssigkeit, die ich jetzt durch die sportliche Betätigung verloren habe, durch Schwitzen oder auch durch das Atmen bei kalter Luft, das sollte berücksichtigt werden. Und dann sollte ich natürlich auch versuchen, ein Stück weit ein bisschen Energie nachzulegen. Das heißt, ich bestelle mir einen Kaiserschmarrn und esse den dann vor Ort und versorge meinen Körper quasi mit notwendigen Nährstoffen, um dann danach wieder ein paar Abfahrten machen zu können.
Das hört sich gut an. Hast du noch was auf dem Herzen, was jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig wäre in dem Kontext oder irgendwas, wo du sagst, das haben wir vergessen?
Also ich glaube, wir haben nichts vergessen, aber ich will einfach nochmal ganz gern darauf hinweisen, dass wenn ich Sport bei Kälte oder in Kälte machen will, dass ich ein paar Dinge beachten muss. Zum Beispiel sollte ich einen Wettercheck machen, bevor ich rausgehe. Dann sollte ich die passende Kleidung tragen, wenn ich rausgehe. Diese 3-Lagen-Logik. Mir nochmal ins Gedächtnis rufen, ob das alles passt. Eventuell mich ausstatten mit Mütze, Schal und Handschuhen, damit die am weitesten von der Körpermitte entfernten Strukturen ein bisschen geschützt sind. Und dann sollte ich natürlich auch darauf achten, dass ich eventuell Strecken wähle, die ich bei meiner Laufrunde unterbrechen kann, falls diese Warnsignale auftreten. Zum Beispiel kann ich einen kleineren Rundkurs wählen, wo ich dann öfter an meinem Haus vorbeikomme, damit ich bei Bedarf schnell reagieren kann, wieder ins Warme gehen kann, bevor ich jetzt eine 20-Kilometer-Runde laufe und nach 10 Kilometern fällt mir auf, oh je, ich müsste jetzt eigentlich wieder nach Hause. Dementsprechend wären das solche Dinge, die ich natürlich berücksichtigen sollte, bevor ich rausgehe. Und wenn ich Skifahren gehen will, dann soll ich ein bisschen darauf achten, dass ich natürlich mich auch adäquat darauf vorbereite, ein entsprechendes Muskeltraining mache, sodass das Verletzungsrisiko möglichst gering gehalten wird.
Und bitte einen Helm tragen.
Absolut.
Also fassen wir nochmal zusammen. Es gibt keine Ausrede für Sportmuffel im Winter. Das ist bei jeder Temperatur möglich. Man muss sich nur ein bisschen darauf vorbereiten. man darf klein anfangen, man soll klein anfangen und dann einfach auch vor allem auf sein Körpergefühl hören. Wir nehmen zu Sport bei Kälte noch eine weitere Folge auf. Da geht es aber nicht um den Sport an sich, sondern eher um die Regeneration. Kannst du einen ganz kurzen Ausblick geben, worum es in der Folge geht?
Ja, sehr gerne. Also die meisten von euch haben vielleicht schon mal was von der Eistonne gehört oder von der Kältekammer. Das wären beispielsweise Tools, die oft von Leistungssportlern oder auch ambitionierten Hobbysportlern genutzt werden, um beispielsweise die Regeneration zu fördern. Und das wird definitiv dann auch ein Thema sein in der kommenden Folge, wo es dann ganz konkret um diese Dinge gehen wird.
Da freue ich mich schon drauf. Und wenn ihr euch noch ein bisschen mehr informieren wollt über das richtige Training für egal welche Temperatur, über die richtige Regeneration, dann kann ich euch auf jeden Fall die Fitnesstrainer B-Lizenz ans Herz legen. Das verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.